HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. In hessischen Ballungsgebieten herrscht Wohnungsnot. Deshalb nehmen viele Mieter auch so einiges in Kauf. Was jetzt aber die Bewohner eines Mietshauses in Darmstadt erleben müssen, das ist der blanke Horror. Seit 2 Jahren schon lässt der Wohnungskonzern Vonovia ein Mietshaus in Darmstadt modernisieren. Und das bedeutet für die Bewohner Lärm, Schmutz und feuchte Wände. Jetzt brach in einer der Wohnungen sogar ein Stück Decke heraus und stürzte auf das Sofa der Mieter. Wolfgang Hetfleisch mit den Einzelheiten.
Janine Maul wohnt jetzt eine Etage tiefer, bei ihrer Mutter im 3. Stock. Ihr blieb nichts anderes übrig. Ihre Wohnung liegt unterm Dach. Und weil das Haus in der Darmstädter Innenstadt modernisiert wird, ist das Dach offen. Mit dramatischen Konsequenzen für Janine Maul.
Vor etwa 5 Wochen kam ich von der Arbeit heim und habe gemerkt, dass es komisch riecht in der Wohnung. Und dann habe ich schon gemerkt, wie es neben mir runtertropft. Innerhalb von 3-4 Stunden stand dann so hoch das Wasser.
Die junge Frau rief die Hotline des Vermieters Vonovia an und bekam Erstaunliches zu hören.
Hilfe kam dann erst nächsten Tag gegen 10 Uhr, weil mir gesagt wurde, dass das kein Notfall ist. Ich weiß nicht, was in Augen der Vonovia ein Notfall sein soll. Vielleicht muss es da brennen.
Der Sarkasmus zeigt, wie sauer die Mieterin ist. Und vielen ihrer Nachbarn geht's nicht anders. In einer Wohnung ist gerade ein Teil der Decke eingestürzt und aufs Ecksofa im Wohnzimmer geknallt. Das Ehepaar, das dort wohnt, saß gleich nebenan in der Küche. Die städtische Bauaufsicht hat heute für den Abriss der alten Dachaufbauten ein vorläufiges Bauverbot verhängt. Die Arbeiten am Haus haben vor 2 Jahren begonnen. Alte Bäder blieben unangetastet, stattdessen gab's für kleine Wohnungen einen 2. Balkon. Auch bei Wolfgang Deusser.
Ich habe 35 Jahre da gewohnt. Ich habe nie das Bedürfnis gehabt, auf der Nordseite einen Balkon zu haben.
Logisch sei die Maßnahme nur aus Sicht der Vonovia, sagt Deusser, der inzwischen weggezogen ist.
Weil das eine Art ist, auf billige Weise mehr Miete zu verlangen, also eine Mieterhöhung zu begründen.
Auch Margit Heilmann vom Mieterbund Darmstadt machen die zusätzlichen Balkons ziemlich fassungslos.
Wenn jemand so eine kleine Wohnung hat und kriegt einen 2. Balkon hingebaut, ohne Sinn und Verstand nach meinem Dafürhalten, dann hängt es einfach nur damit zusammen, dass zum einen Miete erhöht werden soll, aber ich denke auch perspektivisch einfach bei Neuvermietungen damit geworben wird und damit werden Mieten in die Höhe getrieben.
Vonovia hat sich bislang zur Situation im Darmstädter Haus nicht geäußert. Mieterin Janine Maul zieht im September um. Genug ist einfach genug.
Man wacht nachts jede Stunde auf, guckt in jede Ecke. Man ist ja nur damit beschäftigt, jede Ecke an der Decke anzuschauen, ob es wieder irgendwo nass wird.
Ihre Mutter bleibt, mangels Alternativen. Und auch im 3. Stock wird's an der Decke feuchter und feuchter.
Der Wohnungskonzern Vonovia lässt in Darmstadt ein Wohnhaus modernisieren und dadurch ist das Haus für die Mieter unbewohnbar. Sogar ein Stück Decke ist herausgebrochen und stürzte dann auf das Sofa der Mieter. Wolfgang Hetfleisch hat uns über den Fall informiert. Der Wald rund um den Winterstein bei Obermörlen in Mittelhessen, der ist für Mountainbike-Fahrer eigentlich ein Eldorado. Denn seit einem Jahr gibt's dort eine eigene Mountainbike-Strecke mit verschiedenen Abfahrten. Doch immer wieder legt jemand Nägel und Scherben auf der Fahrbahn aus. Unsere Reporterin Anne-Kathrin Hochstrat berichtet.
Über 2 Kilometer lang, quer durch den Wald, über Wurzeln, durch Kurven, das ist der Mountainbike-Trail rund um den Winterstein. Schon kurz nach der Eröffnung lagen hier zum ersten Mal Scherben auf der Strecke. Versteckt hinter Hindernissen, für die Radfahrer nicht zu sehen, lagen seitdem immer wieder abgebrochene Flaschen oder die Böden von Gurkengläsern mit den Scherben nach oben mitten auf dem Weg. Das ist für die Mountainbiker, die hier herunterfahren, richtig gefährlich. Bernd Kolmer hat den Trail hier mitgebaut. Die Sabotageakte bereiten ihm große Sorgen.
Der Mountainbikesport ist an sich schon nicht ganz ungefährlich und man braucht jetzt nicht unbedingt Scherben oder ausgestreute Nägel oder dergleichen, um sich zu verletzen. Das kriegen wir im Normalfall auch selber so schon hin. Deswegen ist das nochmal eine ganz andere Dimension für uns.
Der Wald wird von vielen genutzt, aber jeder habe ein Recht, hier zu sein, betont die Obermörlner Bürgermeisterin Christine Paulenz.
Der Wald ist wirklich für alle da. Und deswegen wurde ja der Trail auch eingerichtet, damit sie eben nicht überall querfeld ein und quer durch den Wald turnen und damit tatsächlich unter Umständen Wanderer oder Spaziergängerinnen und Spaziergänger oder Kinder, wen auch immer, irgendwie belästigen.
Die Mountainbiker tappen zusammen mit der Polizei im Dunkeln, wer die Scherben und Nägel auf die Strecke legt. Das Auslegen passiert manchmal binnen weniger Minuten, berichtet Bernd Hallmann. Auch er hat den Trail mitgebaut.
Beste Beispiel ist einfach ein Freund von mir, ist an einem Montag hier einmal hochgefahren, fuhr dann den Weg nach unten ab. Und dann hat er sich überlegt, ach, so schönes Wetter, ich fahre nochmal hoch. Und während er hochgefahren ist, wurden dann halt an 4 Stellen Scherben ausgelegt. Und die hat er dann halt schön eingesammelt. Das zeigt halt einfach, dass in dem Zeitfenster von 15 bis 20 Minuten, dass die Zeit jemand genutzt hat, um hier an 4 Stellen Scherben auszulegen. Also das ist schon sportlich.
Ein besonders mulmiges Gefühl hat der Familienvater, wenn sein 9-jähriger Sohn den Trail herunterfährt. Da kontrolliert er vorher besonders gründlich. Aber auch das könnte mal nicht reichen. Die Mountainbiker hoffen, dass der Täter aufhört, damit sie ihre Strecke endlich unbeschwert nutzen können.
Auf der Mountainbike-Strecke bei Obermörlen legt ein Unbekannter immer wieder Nägel und Scherben aus. Anne-Kathrin Hochstrat hat uns darüber informiert. Sneaker und Sportschuhe gibt's ja in allen Formen und Farben, von günstig bis teuer. Und einige limitierte Sondermodelle können sogar mehrere tausend Euro wert sein, wenn man sie weiterverkauft. Bei einem Frankfurter Händler, der immer wieder solche Modelle anbietet, hat das aber auch unerwünschte Käufer angelockt. Nämlich Bots, also Computerprogramme, die im Onlineshop automatisch einen Großteil dieser Schuhe kaufen. Doch der Laden wehrt sich jetzt und verkauft den Bots statt Sneakern einfach nur Fotos von den Schuhen. Sophie Spelzbeck berichtet.
Frankfurt, die Sachsenhäuser Partymeile. Zwischen Imbiss und Fachwerkkneipe klemmt der Skateshop Bonkers. Es riecht noch nach den Feiern der letzten Nacht. Mittendrin Campingstühle, Verpflegung und ein Haufen Leute um die 20. Sie campen hier seit dem frühen Morgen. Das Ziel? Ein Sneaker. Streng limitiert. Punkt 12 startet der Verkauf.
Sebastian?
Nur wer sich früh genug auf die Liste geschrieben hat, bekommt den Schuh.
US 8. Da hast du.
Ein Sneaker mit großem Logo in hellblau-weiß für
110 Euro.
Wer hier im Laden einen Schuh bekommt, hat vorher Stunden auf der Straße verbracht. Einfacher geht's online, eigentlich. Auch dort werden die Schuhe gleichzeitig freigeschaltet. Für den Ladenmitgründer Martin Schreiber problematisch. Denn sobald der Schuh online ist, greifen Bots auf die Seite zu. Computerprogramme, die darauf ausgelegt sind, ein bestimmtes Produkt so schnell wie möglich automatisch zu kaufen.
Wir hatten dann leider Fälle, wo wir bis zu 700.000 Aufrufe in der Minute hatten, wo dann auch der Server einfach zusammenbricht und da so ein Bot auch nicht einfach aufhört, geht es halt dann so weit, dass wir teilweise 3 Tage keine Webseite hatten oder die Webseite nicht erreichbar war, weil eben die Bots die ganze Zeit darauf zugegriffen haben und eben nicht aufhören.
Denn sogenannte Reseller versuchen, sich durch Bots möglichst viele der begehrten Schuhpaare zu sichern. Später verkaufen sie die auf Online-Börsen weiter. Sammler, die im Verkauf leer ausgegangen sind, zahlen dort zwischen mehreren hundert und tausenden Euro für begehrte Paare. Für Schreiber ein Unding. Schuhe sollen die Leute kriegen,
die wirklich tragen und sammeln, also die das auch wertschätzen und eben nicht die das eben dann den meisten Profit nochmal draus schlagen wollen. Ich meine, ich finde es halt ein bisschen fragwürdig, wenn dann Leute in Kauf nehmen, dass halt eben andere davon Schaden nehmen, sprich sowohl die Leute, die das halt sammeln, als auch wir, die eben 3 Tage lang den Webshop nicht nutzen können.
Um das zu verhindern, sucht er mit Mitgründer Fabian Herkelmann eine Lösung. Statt des Schuhs selbst bietet er im Onlineshop Fotos vom Schuh an. Dass es nur um Fotos geht, steht auch in der Produktbeschreibung. 10 Euro pro Foto, 7 Fotos im Paket, macht 70 Euro. Die Fotos vom Schuh gibt's sogar in der gewünschten Größe. Aber ohne Rückgaberecht, steht in den AGBs. Bots halten solche Fotos aber für das richtige Produkt und schlagen zu, erklärt HR-Webredakteur Jonathan Lingner.
Die können schon sehen, auf den Bildern gibt's diese Schuhe, in der Beschreibung gibt's die Schuhe, im Titel gibt's die Schuhe. Also sieht für einen Bot sehr echt aus und so konnte der dann eben darauf reinfallen.
Die 7.000 Euro, die einzelne Bots für die Fotos ausgeben, gibt's nicht zurück. Das Produkt entspricht ja der Beschreibung. Auch der Hersteller hat Schreiber im Vorfeld sein Okay für die Aktion gegeben. Und die Bots legen nicht mehr tagelang den Onlineshop lahm. Ein Erfolg, der Aufmerksamkeit bekommt.
Also wir haben jetzt Interviewanfragen aus Japan, das ging in den USA in irgendwelche Blogs rein. Wir kriegen eigentlich die letzten Tage nur noch am Telefon und müssen irgendwelche Fragen beantworten.
Und in der Szene gibt es schon die ersten Nachahmer. Während Martin Schreiber die Jugendlichen im Laden mit den neuen Sneakern versorgt, meldet sich ein bekannter Londoner Skateshop bei ihm. Das mit den Fotos machen sie jetzt auch.
Ein Frankfurter Schuhhändler trickst Bots aus, also Computerprogramme, die in diesem Fall limitierte Sneaker aufgekauft haben. Infos dazu hatte unsere Reporterin Sophie Spelzberg. Bei den meisten Menschen ist mit etwa 30, 40 Jahren klar, wo die Reise hingeht im Berufsleben. Immer wieder gibt's aber auch Quereinsteiger, also Menschen, die sich beruflich nochmal ganz neu orientieren. Warum das einige tun und wie das Ganze funktioniert, damit hat sich unsere Reporterin Saskia Klingelschmidt beschäftigt.
Mit 42 Jahren nochmal einen neuen Beruf lernen, darauf musste sich Christina Laxi erstmal einlassen. Als unerfahrene Ingenieurin stellte sie niemand ein, also beschließt sie, Altenpflegerin zu werden.
Man muss wirklich dickes Fell haben, um hier zu arbeiten.
Denn der Job im Pflegeheim der AWO in Bensheim ist hart.
Natürlich, das ist sehr schwer. Weil man muss auch mit den Leuten gut umgehen, weil man muss auch die Privatsphäre von den Leuten schützen. Unsere Aufgaben sind, die Leute waschen, die Po abwaschen, auch wenn die Leute sich übergeben. Das ist alles menschlich, das, was wir machen. Ja.
Christina Laxi hat schon etwas Erfahrung, arbeitete bereits ein Jahr als Pflegehilfskraft, bis sie sich jetzt entschloss, die Ausbildung zu machen. Ihre Motive dafür sind verschieden.
Also meine Familienphase ist abgeschlossen. Ich habe eine Tochter, die ist 20 Jahre alt. Und ich glaube, das ist die beste Zeit, dass ich endlich was für mich mache. Dass ich kann auch nicht nach Hause müde kommen oder kann ich auch sagen, ja, ich habe auch was erreicht. Und was kann mehr Spaß machen, wenn man kommt und sieht, dass der Bewohner lächelt die so süß an.
Auch Jana Zank aus Büdingen hat mit Ende 30 mal Altenpflegerin gelernt, den Job aber nach langer Tätigkeit an den Nagel gehangen, um Schornsteinfegerin zu werden, mit 43 Jahren. Ihr Freund, auch Schornsteinfeger, brachte sie auf die Idee. An ihrem ersten Schultag saß sie mit 17, 18, 19-Jährigen in der Klasse.
Und in der Pause kam ein junger Mann zu mir und sagte, darf ich Sie was fragen? So, na klar, sind Sie Mutter von einem hier, die sich hier informieren will oder... Ich habe gesagt, erstmal sagst du und ich bin auch Schülerin, so wie du.
Ein bisschen wie eine Oma habe sie sich gefühlt, sagt sie. Große Vorteile brachte ihr der Altersunterschied nicht, höchstens einen Erfahrungsvorsprung. Ansonsten musste auch Jana Zank pauken, vor allem Mathe, Physik und Chemie und das auf Deutsch. Das war eine Herausforderung für die gebürtige Tschechin.
Zum Beispiel in Physik eine kurze Definition, ja. Also das war ein Satz eigentlich. Ich habe 5 Sätze gebraucht, das zu erklären. Ich fand die Worte nicht.
Mittlerweile ist sie 49 Jahre und reinigt in Frankfurt-Dornbusch die Schornsteine oder kontrolliert Heizungen. Und sie liebt ihren Job. Hitze und Kohlenstaub machen ihr dabei nichts aus.
Man hat schon viel mit Dreck zu tun, aber wenn du den Beruf machst, dann nimmst du das auch in Kauf, das ist ja klar. Unempfindlich musst du ein bisschen sein.
Quereinsteiger mit Anfang 40. Saskia Klingelschmidt hat uns zwei Frauen vorgestellt, die sich beruflich neu orientiert haben. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt's auch als Podcast im Internet auf hr-inforadio.de.